Rennen ins Regensburger Rathaus. Der Podcast zur Kommunalwahl in Regensburg.
Heute ist Michael Schien zu Gast im Podcast. Er ist Lehrer und OB-Kandidat der Freien Wähler. Bereits 2023 kandidierte er als Landtagskandidat. Die Folge mussten wir aufgrund technischer Probleme zweimal aufnehmen. Herr Schien ist dafür am darauffolgenden Tag erneut zu mir ins Büro gekommen. In den ersten 17 Sekunden der Folge ist der Ton nicht optimal. Anschließend läuft die Aufnahme in gewohnter Qualität weiter. Die Folge haben wir am 3.1. aufgenommen. Hallo Herr Schien.
Hi.
Jetzt steht auf Ihrem Wahlprogramm, wer ist das? Ich habe mir erzählen lassen, dass Hans Scheidinger 1996 einen ähnlichen Slogan drauf hatte. Ich weiß jetzt nicht konkret, was da drauf stand, aber haben Sie sich da von ihm inspirieren lassen?
Ja, in der Tat. Ich glaube, das war 1990 hat Hans Scheidinger mit Wer bin ich geworben. Ich habe das für mich aufgenommen, ein Stück weit abgewandelt und wollte, wenn man so will, den Diskurs in der Stadtgesellschaft zum Thema Politik, auch zum Thema Kandidat der Freien Wähler, entfachen. Ich hoffe, es ist zumindest in Teilen gelungen.
Aber nehmen Sie uns da vielleicht mal mit, wie man so einen Wahlkampf plant. Jetzt bei den größeren Parteien, also irgendwie bei der CSU, sind da natürlich einige, würde ich sagen, involviert in so einen Wahlkampf. Da wird im Zweifel auch eine Agentur dazu genommen. Wie läuft es bei einer Partei wie den Freien Wählern ab? Wie wird da so ein Wahlkampf organisiert?
Also wir haben vorab keine Agentur, die uns parallel zum Wahlkampf begleitet. Das ist eigentlich das meiste wirklich eigene Handarbeit, ob das jetzt das Plakatieren selber ist oder auch die Strategie zu entwickeln, also welche Bilder wählt man aus, was für einen Slogan platziert man, wie gestaltet man das Wahlprogramm, was sind die Schwerpunktthemen, all das auszurollen, die Kampagne zu durchdenken, zu organisieren, zu planen, das alles obliegt eigentlich dann den Kandidaten selber, also externe Unterstützung in einem Ausmaß, wie man es jetzt von einem Bundestags- oder Landtagswahlkampf gehabt kennt, haben wir sicherlich nicht.
Jetzt habe ich mit Joachim Wohlbergs zum Beispiel auch gesprochen gehabt und der hat erzählt, dass 2014 der Wahlkampf an die 1 Million gekostet hat, irgendwie 700.000, 800.000 Euro bei der CSU analog. Was sind so Summen, die man für so einen Wahlkampf braucht? Ich habe jetzt am Rande auch mal mitbekommen, dass man 1 bis 2 Euro pro Einwohner braucht. Das wären dann aber auch schon 150.000 bis 300.000 Euro. Ich kann mir vorstellen, dass die Freien Wähler da so ein bisschen kostengünstiger durchkommen.
Ja, wesentlich günstiger, Herr Roth. Also ich habe das auch im letzten Artikel in der Zeitung formuliert. Wir kommunizieren das ganz transparent. Wir verwenden ungefähr 25.000 Euro und mehr gibt's nicht. Und ich glaube, damit kann man gut wirtschaften. Man kann natürlich immer mehr Geld ausgeben und die Kampagne ins Unendliche ausrollen, um mehr Sichtbarkeit zu erhalten. Aber ich denke, das ist nicht realistisch auf kommunaler Ebene. Es, glaube ich, ist gutes Geld jetzt in unserem Fall. Andere werden, denke ich, mehr ausgeben, auch in Ordnung. Aber ich glaube, wir kommen mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln gut aus und können uns auch so in einem angemessenen Rahmen sichtbar machen.
Sie waren ja 2023 schon Landtagskandidat für die Freien Wähler, haben also schon einen Wahlkampf erlebt an vorderster Front. Was nimmt man da so für Learnings mit in so einen OB-Wahlkampf?
Frühzeitig planen, anfangen zu organisieren, sich Gedanken zu machen. Man kann das nicht innerhalb von einer Woche oder einem Monat übers Knie brechen. Also wohin soll die Reise gehen? Wie will man sich selber positionieren, auch im Vergleich zu den anderen Parteien? Was ist man selber für ein Typ, Mensch auch? Was will man in der Politik darstellen? Also ich denke, das begleitet einen, diese Gedanken, fast täglich dann, wenn es in so einen Wahlkampf geht. Man kann eigentlich sagen, also bei mir war es so, ein knappes Jahr Vorbereitungszeit, um sich damit zu arrangieren, sich damit anzufreunden, dass eine harte, anstrengende Zeit kommt, denke ich, braucht man. Und dann arbeitet man eigentlich peu à peu. Mitunter gibt es natürlich heiße Phasen wie den Schluss oder jetzt im Kommunalwahlkampf die heiße Phase November, Dezember, wo viel zu planen ist, Hintergrundarbeit zu tun ist. Und ja, da muss man halt durch. Ich denke, das geht schon mal über einen abgesteckten Zeitraum. Und ja, dann ist man eigentlich mehr oder weniger tagtäglich mit dem Thema konfrontiert. Ist ja in Ordnung so. Es macht auch Spaß, es ist bereichernd, man lernt wahnsinnig viel dazu. Man lernt auch andere neue Leute kennen, neue Blickwinkel, das finde ich immer sehr interessant. Also es ist fordernd, aber es ist auch wirklich sinnstiftend und es macht wirklich Spaß.
Sie sind ja kein Berufspolitiker in dem Sinne, sondern Sie haben einen ganz normalen Job. Wie schaut bei Ihnen momentan so der Alltag aus? Was arbeiten Sie eigentlich, wenn ich das so fragen darf?
Ich bin Lehrer für Englisch und Sport an der Realschule in Moosburg, mache das jetzt seit knapp 19 Jahren. Also so ein Wahlkampf läuft halt dann nebenher. In der Freizeit, das ist natürlich mit viel Zeitaufwand verbunden. Ja, der klassische Tag beginnt um circa 6 und ist halt aus um ungefähr 10. Und dann bearbeitet man halt seine Felder, der Beruf hat natürlich immer Vorrang, das ist ja ganz klar. Und ja, wenn es dann zu Hause angekommen ist, dann geht es wieder in die Planungen und Vorbereitungen für den Wahlkampf. Das ist natürlich mitunter zeitintensiv, stressig. Für Freizeitaktivitäten bleibt momentan weniger Zeit, aber es hat mich ja auch keiner dazu gezwungen. Also ich mache es gern und die 8 Wochen, die schaffen wir jetzt auch noch im Wahlkampf.
Sie sitzen ja bisher noch nicht im Stadtrat. Das kandidieren andere wie Astrid Freudenstein, Horst Mayrhofer, aber auch ein Thomas Burger. Die sind ja schon zig Jahre, so nenne ich es mal, im Stadtrat. Ist das ein Vorteil oder eher ein Nachteil? Ich kann mir vorstellen, manchmal bei Podiumsdiskussionen, wenn es dann wirklich sehr in die Detailtiefe geht, da war man vielleicht nicht dabei, aber dafür hat man vielleicht den Blick etwas geweiteter, wenn man auf das große Ganze schaut.
Ja, ich denke schon, für mich persönlich empfinde ich das als Vorteil, dass man noch eigentlich als Außenstehender auf die Politik sieht und vielleicht ein Stück weit weniger betriebsblind in Anführungszeichen ist. Sowas gibt es ja auch mitunter. Für die Podiumsdiskussionen bereite ich mich natürlich genauso vor wie die anderen Kandidaten auch. Also das, was dann zugänglich ist an Informationen, die Infos, die hole ich mir halt auch und arbeite es durch und entwickle halt meinen eigenen Standpunkt. Also das sehe ich jetzt nicht unbedingt als Nachteil in diesen Podiumsdiskussionen. Kommunalpolitik ist ja auch keine geschlossene Veranstaltung. Man bekommt ja mit, was die tragenden, wichtigen Themen einer Stadt sind und dementsprechend kann man sie ja vorbereiten und die eigene Position formulieren.
Wie informiert man sich da eigentlich? Also ich kann mir vorstellen, dass Sie da im engen Austausch sind, zum Beispiel mit dem dritten Bürgermeister Ludwig Artinger. Reicht es ansonsten, die Mittelbayerische Zeitung so ein bisschen zu verfolgen oder sitzt man sich dann abends hin und ackert nochmal die ganzen Stadtratsvorlagen durch? Wie kann man sich so eine Vorbereitung dann vorstellen?
Ja, die Mischung macht es, denke ich. Also zum einen viele persönliche Gespräche natürlich mit aktuellen Mandatsträgern auf der einen Seite, auf der anderen Seite halt auch die klassischen Printmedien, so wie alle kennen. Und natürlich aber auch beispielsweise die Homepage der Stadt Regensburg, die ja viele Informationen vorhält. Und dann geht es dann wirklich darum, sich im Detail zu verbeißen, hineinzugraben und anhand dessen, was man findet, selber Position zu entwickeln. Das ist natürlich zeitintensiv, aber wiederum, es macht Spaß. Und das gehört halt auch dazu. Und das sind verschiedene Hebel, wie man sich fit macht, inhaltlich fit macht. Und das ist ja das, was wichtig ist. Denn wenn man irgendwo in ein Gespräch geht, sollte man auch wissen, zumindest einigermaßen, wovon man redet.
Jetzt werden Sie mit Sicherheit sagen, dass Sie natürlich die OB-Wahl gewinnen wollen. Ich denke mal, das sollte dann auch immer der Anspruch sein. Aber in der Debatte werden natürlich gerade vor allem 4 Personen, einfach aus den großen Parteien beziehungsweise Fraktionen, Chancen eingeräumt, das Ganze zu gewinnen. Was ist Ihr persönliches Wahlziel? Also ich habe schon auch von anderen Kandidaten gehört, also von noch kleineren Parteien, wenn ich das so sagen darf, die jetzt irgendwie mit einem Sitz im Stadtrat sitzen oder noch gar nicht drinnen sind, dass es da vor allem darum geht, irgendwie Sichtbarkeit für ihre Position zu schaffen, weil man dann auf diese Podien eingeladen wird, etc. pp. Aber was ist da Ihr persönliches Wahlziel?
Ja, also wenn man antritt, das ist mein Anspruch, dann möchte man auch gewinnen, das ist ganz klar. Die letzten 12 Jahre war SPD-Kandidat, Oberbürgermeister dann entsprechend. Warum soll es nicht einmal jemand von den Freien Wählern sein? Ja, also ich denke, um so ein Amt begleiten zu können, braucht es eine gewisse Berufs- und Lebenserfahrung, es braucht eine Urteilsfähigkeit, eine Entscheidungsfreude und eine Durchsetzungskraft. Ich denke, diese Fähigkeiten, wenn ich das so sagen darf, die vereine ich auf mich und ich bin auch in der Lage und willens, konsequent und transparent und verbindlich zu arbeiten, sodass die Bürger auch sichtbar mitgeteilt bekommen, was sich in der Stadt bewegt. Und ich wäre bereit, dieses Amt auszuüben. Würde mich natürlich freuen, wenn die Bürger mir das Vertrauen schenken würden. Bin mir aber auch bewusst, dass es mit extrem viel Aufwand verbunden ist. Als Fulltime-Job ist man dann, denke ich, eher 6 bis 7 Tage pro Woche regelmäßig eingespannt. Das ist auch in Ordnung so. Darauf haben die Bürger auch recht. Dem würde ich mich stellen. Und mein Ziel ist natürlich, ein möglichst gutes Ergebnis zu erzielen. Und unterm Strich entscheidet immer der Souverän, das sind halt die Bürgerinnen und Bürger. Und dann lassen wir mal den 8. März ins Land ziehen und dann wissen wir mehr.
Die Freien Wähler sind ja eine von, ich glaube, 6 Parteien, die in Fraktionsstärke im Stadtrat sitzt. Das schon seit geraumer Zeit. Was hat man gerade so in den letzten 6 Jahren erreicht? Also man war davon auch 4 Jahre Teil der Koalition, hat auch die ganze Periode lang mit Ludwig Artinger den dritten Bürgermeister gestellt. Was sind so Punkte, die aufs Konto der Freien Wähler quasi zurückgehen, wenn ich das so formulieren kann?
Ich denke, da ist vieles passiert im Rahmen der letzten Koalition, die ersten 4 Jahre. Und auch die Freien Wähler haben einen guten Teil dazu beigetragen, dass wir jetzt auf einem guten Weg sind, was Klimaneutralität angeht, was Nachhaltigkeit angeht. Ludwig Attinger hat sich da sehr im Detail für viele wichtige Dinge eingesetzt, die jetzt auch sichtbar werden, beispielsweise die Trinkwasserbrunnen, die kostenlosen oder auch mehr Grün in der Altstadt. Wir haben auch das Altstadtverkehrsberuhigungskonzept mitgetragen, immer unter der Prämisse, dass genügend Ausgleichs, also Parkflächen außerhalb der Altstadt zur Verfügung gestellt werden, wenn Parkplätze gestrichen werden. Also die Altstadt muss erreichbar und wirtschaftlich nutzbar bleiben. Und ich denke, da haben wir schon das ein oder andere mit angeschoben, den Green Deal, hinter dem wir voll stehen. Auch der Ludwig Attinger immer wieder betont, wie wichtig das ist, auf die Nachhaltigkeit zu setzen. Ich denke, das ist ja mittlerweile Common Sense. Ja, da brauchen wir auch nicht mehr rumdiskutieren, dass die Klimaneutralität anzustreben ist. Ob das jetzt 2030, 35 oder vielleicht erst 45 zu 100% umgesetzt sein wird, das wird man sehen. Aber man muss sich auf jeden Fall Ziele stecken und dann möglichst nah versuchen, die Ziele oder an die Ziele heranzuschmecken. Und dann werden wir sehen, es wird natürlich ein kontinuierliches Controlling brauchen. Also wo kann ich nachschärfen? Im Bereich Gebäudesanierung beispielsweise hat die Stadt ja auch einen ersten Weg eingeschlagen. Und zumindest die 5 CO2-emissionsstärksten Gebäude in den Investitionsplan mit aufgenommen, was die Sanierung angeht. Aber allein diese Gebäude verschlingen schon einen dreistelligen Millionenbetrag. Also man sieht, natürlich ist das alles wichtig und auch wünschenswert, Richtung CO2-Neutralität zu gehen. Aber es dauert halt ein bisschen, weil man halt auch nicht unbegrenzt viel Geld zur Verfügung hat. Also diese Dinge haben wir mit angeschoben, mitverantwortet. Das heißt nicht, dass nicht auch andere Parteien ähnliche Standpunkte besetzt haben oder da auch ihren Teil dazu beigetragen haben. Um das geht's gar nicht. Aber ich glaube, da brauchen sich die Freien Wähler nicht verstecken. Die Schwierigkeit ist es eher, sage ich mal, in unserer schnelllebigen Welt, diese Erfolge dann halt auch herauszustellen. Das ist eine Königsaufgabe. Wir versuchen das immer wieder. Ich hoffe, es gelingt uns.
Einerseits, also ich habe mit Stefan Aigner gesprochen, auch zum Thema Klimaneutralität und Ähnliches. Und er hat dann betont, dass seiner Wahrnehmung nach Ludwig Attinger mehr hinbekommen hat als der damalige dritte Bürgermeister Jürgen Huber, der seinerseits bei den Grünen war, was ich interessant fand als Betrachtung. Andererseits haben wir natürlich schon die Lage, dass die CO2-Emissionen in diesen 6 Jahren sehr marginal runtergegangen sind. Das ist natürlich etwas, was ganz Deutschland betrifft, das muss man immer dazu sagen. Und vieles kommt auch aus München oder aus Berlin dazu, teilweise auch aus Brüssel. Aber ich würde jetzt sagen, wenn man Wähler anschaut, die sehr klimainteressiert sind, dann würden die schon sagen, da ist noch viel Luft nach oben in dem Bereich. Wie würden Sie das einschätzen? Finden Sie, dass das Ziel 2035 Klimaneutralität der Gesamtstadt vielleicht etwas zu ambitioniert war?
Ich denke, es ist sehr ambitioniert. Es muss ja nicht zwangsläufig bedeuten, dass man an diesem Tag dann die 100% erreicht. Das Ziel muss sein, eben möglichst nah ranzukommen. Das ist natürlich eine Frage der Kommunikation, also ein Erwartungsmanagement. Auf was bereite ich die Bürger vor? Erwecke ich Erwartungen oder Hoffnungen, die ich überhaupt nicht erfüllen kann? Oder kommuniziere ich pragmatisch, realistisch? Ziele sind wichtig. Ob das bis 2035 funktioniert, kann ich ehrlicherweise nicht beantworten. Die Glaskugel haben wir nicht. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Schneller könnte es natürlich immer gehen. Ja, aber man ist natürlich auch an externe Faktoren, so wie Sie das vorher angesprochen haben, gebunden. Stichwort Landesgesetzgebung oder Bundesgesetzgebung. Wir sind ja selber kein Parlament, sondern ein Kollegialorgan, können also selber keine Gesetze auf den Weg bringen. Also man ist an viele Faktoren gebunden, auch was die konjunkturelle Entwicklung angeht. Man ist da auf viele Dinge, Player, externe angewiesen. Aber ich denke, wichtig ist, das Bewusstsein in der Bevölkerung zu schaffen und weiter zu schärfen, dass wir uns auf den Weg machen wollen und den Weg auch dann weiter beschreiten, wenn vielleicht einmal ein Stück weit Gegenwind oder Seitenwind eintrudelt. Ja, und da dann eben zu bleiben, standfest zu bleiben, natürlich auch immer, das ist leider auch die Realität, vor dem Hintergrund der finanziellen Machbarkeit. Wir wären wahrscheinlich noch schneller, wenn wir wesentlich mehr Geld zur Verfügung hätten, aber man kann halt jeden Euro auch nur einmal ausgeben.
Ein Projekt, was beim Thema Klimaneutralität natürlich sehr geholfen hätte, wäre die Stadtbahn gewesen, einfach weil neben dem Bereich Wohnen der Bereich Verkehr ein sehr großer CO2-Verschwender ist. Jetzt war es so, dass wir einen Bürgerentscheid hatten und die Freien Wähler dort relativ am Ende des Prozesses gesagt haben, sie können das jetzt nicht unterstützen, das Projekt. Was waren da die Beweggründe? Weil eigentlich war im Koalitionsvertrag ja schon festgelegt zu sagen, wir wollen die Stadtbahn.
Ja, vielleicht nochmal zurückblickend auf 2018, glaube ich, war das, als sich die Stadtratsfraktionen oder der Stadtrat im Allgemeinen darauf geeinigt hat, dieses Projekt prüfen zu lassen. Im Koalitionsvertrag 2020 ist das dann auch aufgenommen worden. Und die Position der Freien Wähler war immer, diese Entwicklung, die Prüfung, die Analyse positiv zu begleiten. Die Werte am Schluss, was allein schon den Eigenanteil der Kosten angeht, hat sich natürlich leider zu Ungunsten der Stadt entwickelt im Vergleich zu den ersten Annahmen 2018, 2020. Unterm Strich war es halt so, dass unabhängig jetzt vom Nutzen für klimaneutrale Umwelt die Kosten zum Zeitpunkt des Entscheides eigentlich nicht wirklich fixiert waren und vor allem auch nicht klar war, wie die ganze Finanzierung zu stemmen ist. Wenn ich ein Projekt anschiebe mit 1,1, vielleicht 1,2 Milliarden Kosten, muss ich mal überlegen, wie ich das Ganze finanziere. Und das hat die Verwaltung halt nicht gemacht, parallel zu den Planungen, gleichzeitig halt die Finanzierbarkeit auf der Grundlage der eigenen städtischen finanziellen Verhältnisse zu prüfen. Also das wäre, denke ich, wichtig gewesen, um das in diesen Informationsfluss mit einbinden zu können. Ja, unterm Strich ist das nicht passiert. Und vor dem Hintergrund waren wir als Freie Wähler der Meinung, okay, schwierig, die Position dann weiter so mitzutragen, wenn man eigentlich nicht genau weiß, wie will man denn diese circa 500, vielleicht 600 Millionen Euro Eigenanteil überhaupt stemmen. Und noch dazu für eine, ja, in Anführungszeichen Rumpfstrecke mit knapp 17 Kilometern in Y-Form, die, wenn man jetzt sich die Stadt als Kuchen vorstellt, eigentlich die linke Hälfte des Kuchens, also sprich den Westen, komplett ausklammern würde. Also wenn man das Netz dann weiter ausrollen würde, wenn man das dicht knüpfen möchte, dann sind wir wahrscheinlich irgendwann in einem Kostenbereich von vielleicht 3 bis 4 Milliarden Euro. Und das gilt es natürlich zu beantworten. Also woher soll das Geld denn kommen? Und das haben wir halt nicht gesehen. Man sieht es ja jetzt in den Haushaltsverhandlungen. Die freie Spielmasse ist gering und sie wäre aus meiner Sicht momentan so gering, dass man an der Finanzierbarkeit der Stadt vor dem Hintergrund der aktuellen finanziellen Verhältnisse eigentlich nicht denken kann.
Aber wären das nicht so Punkte gewesen, die man in der Koalition hätte klären lassen können? Also zu sagen, hey, wir sehen hier ein kleines Problem, unsere Zustimmung ist gerade nicht sicher, weil wir einfach diese Fragezeichen haben. Das hatte ja auch die CSU teilweise. Und zu sagen, gut, lass uns das bitte jetzt klären, statt zu sagen, wir brauchen jetzt einen Bürgerentscheid über Fragen, die eigentlich noch nicht so ganz final geklärt sind. Joachim Wohlbergs hat gesagt, das ist eine Einschätzung, die würde ich ehrlich gesagt auch teilen, 1 bis 2 Monate länger und dann wäre der Bürgerentscheid vielleicht anders ausgegangen, weil man gerade erst in Fahrt gekommen ist, diese Fragen zu klären und auch in die Breite zu kommunizieren.
Ja, das ist natürlich Spekulation, das könnte sein. Aufgabe nochmal wäre es halt gewesen, der Verwaltung und der Oberbürgermeisterin die Planungen parallel laufen zu lassen. Also okay, wo soll die Trasse verlaufen und wie viel kostet es und wer zahlt am Schluss und wie viel haben wir zur Verfügung? Und wie müssen wir uns darum bemühen, vielleicht weitere Gelder zu akquirieren, um den Eigenanteil ja von knapp 40% dann auch stemmen zu können? Also unterm Strich wäre das die Voraussetzung dafür gewesen, um genügend Informationen dem Bürger mitzugeben, um dann eine fundierte Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung ist gefallen, dass man den Entscheid eben dann, ich glaube es war Anfang Juni, so durchführen lässt. Und mit dem Votum des Bekanntes, und das geht es natürlich auch zu akzeptieren, also ich halte nichts davon, so ein Votum ist immer für ein Jahr bindend, am Schluss das Ganze nochmal neu aufzulegen, solange bis man aus politischer Sicht vielleicht das Ergebnis bekommt, was einem selber zu Pass kommt.
Ist es für Sie grundsätzlich ausgeschlossen, dass wir jemals die Stadtbahnplanung wieder aufnehmen sollten, zumindest in Ihrer aktiven Zeit in der Politik? Oder gäbe es nicht eine Situation, wo man sagt, gut, jetzt haben sich die Fakten einfach geändert oder der Handlungsdruck ist jetzt enorm und wir kommen mit den Bussen nicht zurecht. Gäbe es da dann ein Zeitfenster oder sagen Sie, eigentlich ist das moralisch auf sehr lange Zeit bindend?
Es ist immer die Frage, wie man mit oder was man unter politischer Glaubwürdigkeit versteht. Wir hatten ja das ja damals auch beim Kultur- und Kongresszentrum, als immer wieder Neuauflagen gekommen sind. Ich halte nichts davon. Ich glaube, das tut der politischen Glaubwürdigkeit, vor allem in der jetzigen Zeit, nicht gut, wenn man immer wieder einen neuen Versuch wagt und das Votum des Bürgers dann ignoriert. Also Die Stadt selber hat die Entscheidung getroffen, den Entscheid zu diesem Zeitpunkt den Bürgern vorzulegen und zur Wahl zu stellen. Und dann muss man auch mit dem Ergebnis leben. Ja? Dann kann man nicht wieder die Rolle rückwärts machen im Sinne von, hätte man nur andere Informationen gebracht, dann wäre es vielleicht anders ausgegangen. Also diese Gedanken hätte man sich davor machen müssen. Also ich halte nichts davon, das nochmal aufzulegen. Vor allem nicht vor dem Hintergrund, dass nach wie vor keiner beantworten kann, wie soll sowas überhaupt finanziert werden. Also das Geld ist ja nicht da, aus meiner Sicht.
Jetzt würde ich sagen, gibt es in der Debatte beim Thema Verkehr zwei Gegenpole. Der eine sind die Grünen, die schon sagen, man müsse die Stadtbahn perspektivisch nochmal ins Schaufenster stellen, die aber gleichzeitig auch generell den ÖPNV sehr stark stärken wollen. Und jetzt, wenn man sagt, es gibt begrenzten Raum und man muss manchmal auch Konflikte quasi auflösen, indem man sagt, hier ist irgendwie ÖPNV und der ganze Umweltverbund und auf der anderen Seite das Auto, dann würden sie sich immer für den Umweltverbund entscheiden. Auf der anderen Seite die CSU, wo ich jetzt im Wahlprogramm und auch in den Äußerungen es schon so verstehe, dass man sagt, Regensburg hat ein Verkehrsproblem, aber das lösen wir eigentlich in erster Linie damit, indem wir quasi Verkehrsinfrastruktur im Sinne der Autos auch weiter ausbauen. Wie würden Sie sich da verorten? Wie kann man die Verkehrsproblematik, die wir ja haben und die sich ja auch weiter zuspitzen wird, perspektivisch, wie kann man das lösen?
Ich denke, man sollte das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also jetzt den ÖPNV gegen die Autofahrer auszuspielen und umgekehrt ist, denke ich, nicht der richtige Ansatz. Und eine Sanierung und Erweiterung der Verkehrsinfrastruktur, das natürlich, wovon natürlich das Auto profitiert, kommt ja auch dem ÖPNV zugute. Ich meine, die Busse müssen ja auch irgendwo entlangfahren. Also ein gutes, sicheres und gut vernetztes Straßennetz ist auch günstig für Busanbindungen. Also ich denke, natürlich, die Grünen verfolgen da ein Stück weit eine andere Position. Position der Freien Wähler ist es natürlich, diesen pragmatischen Weg zu wählen. Also es kommen nicht alle immer nur mit dem Radl oder mit dem Bus. Es fahren aber nicht alle nur Auto. Also die Mischung macht's und eben diese unterschiedlichen Interessenskonflikte oder die Interessensgruppen miteinander zu versöhnen und einen Kompromiss zu finden. Ja, also eine ausgewogene Lösung zu finden, die allen bestmöglich gerecht wird, wohlwissend, dass es für keinen eine 100% Lösung gibt. Ich denke, das ist Aufgabe der Politik, das zu kommunizieren, das klarzumachen und den Leuten halt auch nichts vorzumachen. Das Auto wird auch morgen noch fahren, genauso wie wir LKWs brauchen werden, auch wenn man natürlich versucht, mehr Güterverkehr auf die Schiene zu verlegen. Aber das Auto wird von Nutzen sein, wichtig sein und wir werden unsere Verkehrsinfrastruktur sanieren, verbessern müssen, allein schon aus Gründen der Wirtschaftlichkeit. Ich denke, wir wollen ja unseren Wohlstand in der Stadt auch erhalten und der lebt halt von der Wirtschaft, von Wertschöpfung, von Gewinnen. Das hat Regensburg bis jetzt ausgezeichnet. Man sieht die hervorragende Entwicklung ja auch die letzten 20, 25 Jahre. Und ich denke, in dem Bewusstsein, wie gut es uns jetzt allen geht, denke ich, müssen wir schon was dafür tun, dass es auch weiterhin so bleibt. Das heißt ja nicht, dass man den ÖPNV stiefmütterlich behandelt. Also ganz im Gegenteil, bei uns im Wahlprogramm nimmt diese Thematik Mobilität und ÖPNV, Umweltverbund sehr viel Platz und Raum ein. Und das ist auch unstrittig, aber muss sich halt immer vergegenwärtigen, dass es auch noch andere Verkehrsteilnehmer gibt, die halt nicht zu Fuß oder mit dem Rad oder mit dem Bus kommen, sondern halt auf das Auto angewiesen sind. Stichwort 97.000 Einpendler, die aus dem Landkreis oder aus anderen Landkreisen jeden Tag zu uns kommen und hier zu arbeiten. Ja, die müssen ja irgendwie von A nach B kommen und das geht halt am schnellsten, am effektivsten mit dem Auto.
Wenn wir jetzt mal auf die Wahl schauen, dann ist es natürlich so, bei den Oberbürgermeisterwahlen geht es neben der Partei auch um Persönlichkeiten. Aber jetzt bei der Stadtratswahl wählt man natürlich auch bestimmte Positionen oder also man wählt auch Personen, aber man verbindet das auch mit bestimmten Positionen. Und jetzt haben wir ein unfassbar breites Feld an Parteien, die kandidieren. Es sind, also mein letzter Stand jetzt aus dem Kopf, irgendwie 14, 15 Parteien müssen es Pi mal Daumen sein. Und da ist es natürlich sehr zentral, irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal zu haben oder irgendwie ein Angebot zu machen, um sich von den anderen abzuheben. Was würden Sie sagen, ist so der zentrale Punkt, wo sich die Freien Wähler von den anderen Parteien unterscheiden oder zumindest, würde ich jetzt sagen, mal von den großen Parteien unterscheiden, die jetzt in Fraktionsstärke im Stadtrat sind?
Also der Unterschied der Freien Wähler im Vergleich zu den anderen Parteien ist eigentlich der Ursprung zum einen. Ja, daraus resultiert natürlich auch die DNA, also die Freien Wähler sind, wenn man so will, eine kommunale Graswurzelpartei, die sich in den 60er Jahren entwickelt hat, hauptsächlich im ländlichen Bereich, unabhängige Wählergruppen mit unterschiedlichen Namen, teilweise unterschiedlichen Logos, die sich einfach vor Ort zusammengetan haben um für die eigene Gemeinde, die eigene Stadt das Bestmögliche rauszuholen, und zwar ohne jegliches Parteibuch. Das war der Grundstein, das, was uns von den anderen Parteien unterscheidet. 2008 wurde der Entschluss gefasst, dass man auch auf Landesebene sichtbar werden will. Dafür braucht es dann natürlich den Parteihebel. Und dann hat das Ganze seinen Lauf genommen. Ein Stück weit wurden die Strukturen professionalisiert, vereinheitlicht. Viele sind also die kommunalen unabhängigen Wählergruppen unter dieses Dach der Freien Wähler gegangen. Also ich denke, das ist der Ansatz, der sich damals schon bewährt hat. Die Freien Wähler haben sich damals schon sehr für Umweltbelange eingesetzt. Also dieser unideologische, dieser sachlich pragmatische Ansatz, ja, ohne diesen ideologischen, parteiologischen Überbau, der dann auf Bundes- und Landesebene nach unten durchbricht, das zeichnet uns aus, dass wir eigentlich uns konzentrieren auf das, was in Regensburg Stadt wichtig ist, eigentlich was die ganze Region, Metropolregion Regensburg inklusive Landkreis braucht, damit es auch uns hier vor Ort besser geht. Das ist unser Triebfeder, und ich denke, das unterscheidet uns von allen anderen etablierten Parteien, die schon länger am Start sind.
Jetzt, wenn ich ketzerisch drauf schauen würde, dann könnte ich sagen, das ist Beliebigkeit.
Das sagen Sie, ich sehe das anders. Es ist halt meistens so, dass die Positionen in der Politik selten weiß und schwarz sind. Es gibt halt viele verschiedene Grautöne. Und die Frage ist, wie bekomme ich unterschiedliche Interessen unter einen Hut, sodass alle am Schluss mit den Lösungen, die rauskommen, bestmöglich leben können. Also Demokratie bedeutet auch Kompromissfähigkeit. Solange ich nicht allein die absolute Mehrheit habe, bin ich auf Partner angewiesen, mindestens auf ein, zwei, vielleicht drei. Und da gilt es eben, auf der einen Seite ein Parteiprogramm zu entwickeln, der sich möglichst klar von den Programmen der anderen Parteien abgrenzt, auf der anderen Seite aber zu vermeiden, rote Linien zu ziehen, die es am Schluss erschweren, irgendwie Kompromisse zu schmieden, gemeinsame Schnittmengen zu entwickeln. Ja? Also das, was man immer wieder auch auf Bundesebene sieht, natürlich auch getrieben von der Parteibasis, dass man da klare Kante zeigt, sich abgrenzt, aber unterm Strich vieles dazu führt, dass am Schluss Verhandlungen über eine Koalition, über einen Koalitionsvertrag wesentlich erschwert werden und dann natürlich Streit entbrennt. Und das ist natürlich das, was die Bürgerinnen und Bürger überhaupt nicht haben wollen. Die wollen eigentlich ein geräuschloses Arbeiten und sich ansonsten auf ihren eigenen privaten Alltag konzentrieren. Das ist ja vollkommen legitim. Und die Politik hat da eigentlich die Funktion, ja, wie eines guten Schiedsrichters beim Fußball. Der fällt eigentlich nicht auf, wenn er seinen Job gut macht. Und ich denke, das sollte auch Anspruch der Politik sein, sich zu bemühen, die Rahmenbedingungen für die Bürgerinnen und Bürger, auch für die Unternehmen selbstverständlich so zu gestalten, dass sie ihrer Arbeit produktiv, gewinnbringend nachgehen können und die Politik die Rahmenbedingungen setzt und nachjustiert, wenn man Fehlentwicklungen entdeckt. Das ist der Job aus meiner Sicht. So haben wir es bisher gehalten und wir sind bisher damit auch gut gefahren. Wenn man jetzt in der Vergangenheit schaut, haben die Freien Wähler auch in der Kommunalpolitik immer wieder dazu beigetragen, in der Stadt Regensburg Kompromisse zu schmieden und die dann auch mitzutragen.
Haben Sie persönlich eine Position, wo Sie sagen, die ist jetzt vielleicht nicht so ganz on vogue in der breiten Stadtgesellschaft, aber das ist einfach so eine Idee von mir oder ein Vorschlag, wo ich sage, das wäre aus meiner Sicht was Vernünftiges?
Mei, man macht sich natürlich schon seine Gedanken, ist ja klar. Ich bin der Meinung, dass wenn man jetzt allein schon den städtischen Haushalt anschaut, man sieht, wir kommen ein Stück weit in die Defensive, es ist nicht alles schlecht, ja, uns geht es verhältnismäßig immer noch gut im Vergleich zu anderen Kommunen in Bayern oder auch landesweit. Aber ich denke, irgendwann, und diese Position vertrete ich, muss man sich ehrlich machen, so wie es jetzt läuft, was die Aufstellung des Haushalts angeht, glaube ich, kann es auf Dauer nicht gut gehen, wenn ich ständig neue Kredite aufnehme und gleichzeitig die eigenen Rücklagen abschmelze, dann lebe ich von der Substanz, das ist nachhaltig nicht tragfähig. Also dieser Meinung bin ich. Das sind unangenehme Wahrheiten, denen man sich dann stellen muss, denn man muss irgendwann erklären, wo möchte man denn einsparen. Jetzt geht es natürlich darum, zum einen die Pflichtaufgaben der Stadt Regensburg weiterhin zu erfüllen, umfänglich, da braucht man nicht reden, zum anderen natürlich auch freiwillige Leistungen auszureichen fürs Ehrenamt, für Vereine, für Verbände. Da tut die Stadt ja sehr viel. Aber muss sich schon dann wirklich gezielt Gedanken darüber machen, inwiefern kann ich umschichten, wo kann ich vielleicht einsparen, habe ich vielleicht die Möglichkeit, naja, wenn es denn sein muss, Leistungen, die Stadt anbietet gegenüber den Bürgern, dahingehend abzuändern, dass man vielleicht mit etwas mehr Wartezeiten leben muss, was einen dann hoffentlich auch nicht umbringt. Das, denke ich, wird die Schwierigkeit sein. Also diesem Thema stelle ich immer wieder, das treibt mich persönlich sehr um. Man sieht es ja auch auf Bundesebene, zu was es dann führt, wenn man dauerhaft über seine Verhältnisse lebt. Man kann jeden Euro nur einmal ausgeben. Die Möglichkeiten der Stadt, Schulden aufzunehmen, sind begrenzt. Die Regierung der Oberpfalz gibt ja auch immer wieder mal Hinweise, dass die Haushalte in Teilen zu Beginn zumindest so eigentlich nicht genehmigungsfähig sind. Also das alles sind Zeichen, die uns schon zum Nachdenken bringen sollten. Natürlich geht es immer darum, dass alle kein Interesse haben, dass bei ihnen persönlich irgendwo Abstriche gemacht werden. Aber das ist dann auch wieder die Aufgabe der Politik, das zu kommunizieren und die Belastungen so gut wie es geht auf alle gesellschaftlichen Schichten zu verteilen, dass alle sehen, okay, man muss zwar sparen, ja, aber es trifft alle. Das ist wichtig, das glaubwürdig zu kommunizieren. Und da muss ich natürlich auch die Stadt selber kritisch hinterfragen. Also das wäre eine Position, dass man sagt, okay, perspektivisch, wir haben aktuell, glaube ich, in der Stadt 4.300, 4.400 Mitarbeiter um den Dreh. Ist man in der Lage, mithilfe von Digitalisierung, künstlicher Intelligenz, Stellen mittel- und langfristig zusammenzulegen, dass man vielleicht irgendwo auf 4.000 Mitarbeiter käme. Das wird dann ungefähr ein Einsparpotenzial von ca. 7% liefern im Verwaltungshaushalt. Das wären wieder knapp über 20 Millionen, die man wieder anderweitig einsetzen könnte, zum Beispiel für die Intensivierung des städtischen Wohnungsbaus. Also Politik ist nicht immer mit einfachen Antworten verknüpft, in der heutigen Zeit noch viel seltener. Und man muss halt auch sich die Frage stellen, wohin soll es denn gehen? Ja, also was ist die Vision für die Stadt? Wo soll Regensburg 2040, 2050 stehen? Und der Anspruch des Stadtrats, wie natürlich auch des Oberbürgermeisters, muss es sein, die Weichen so zu stellen, dass wir positiv in die Zukunft blicken können und dass die nachfolgenden Generationen genauso lebenswert leben können, wie wir das jetzt dürfen.
Bevor wir jetzt nochmal ins Detail gehen, würde ich mit Ihnen ein Ja- oder Nein-Spiel spielen. Das hat jetzt im Podcast Tradition, weil es jetzt das dritte Mal stattfindet. Und ab dem dritten Mal kann man da, glaube ich, von der Tradition sprechen. Dann starten wir mal rein. Die erste Frage, soll die Sallaner Regenbrücke gebaut werden?
Ja.
Soll die Stadt einen neuen Anlauf für die Stadtbahn starten?
Nein.
Soll Regensburg in dieser Wahlperiode, gemeint ist die nächste Wahlperiode, zusätzliche große Verkehrsinfrastrukturprojekte beginnen?
Gute Frage. Ich denke, wir sollten uns erstmal darauf konzentrieren, dass wir das, was wir jetzt gerade in der Pipeline haben, und das betrifft ja nicht nur das städtische Straßennetz, sondern auch die Autobahnen mit vielen Sanierungen, die anstehen, Stichwort Neubau, Zinzinger Brücke, wie auch die irgendwann anstehende Sanierung des Pfaffensteiner Tunnels mit der vorgelagerten Pfaffensteiner Brücke. Wenn man so will, großes Projekt ist ja schon in der Pipeline, wird auch umgesetzt werden, ist die Sallaner Regenbrücke. Die braucht's. Und ich denke, wenn wir die umgesetzt haben mit Lappersdorfer Kreisel und Ausbau der Nordgaustraße, dann ist schon viel passiert.
Soll die Altstadt weitestgehend autofrei werden?
Ja, aber sie muss erreichbar und wirtschaftlich nutzbar bleiben. Also alles, was ich an Parkplätzen streiche, muss grundsätzlich für die Menschen auch nutzbar bleiben, in Form von Parkplätzen beispielsweise eines Parkhauses am ehemaligen Eisstadion. Mobilitätsdrehscheibe ist das Stichwort.
Befürworten Sie einen Einstellungsstopp im Verwaltungsbereich?
Ich denke, perspektivisch wird es darum gehen, mit weniger Menschen in der Verwaltung auszukommen durch Digitalisierung, künstliche Intelligenz. Das heißt nicht, dass Menschen ausgestellt werden müssen, ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, perspektivisch müssen wir uns daran gewöhnen, dass wir mit weniger Menschen in der Verwaltung auskommen, was ja per se nicht schlecht ist. Wir haben sowieso einen Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel. Und ich denke, da wird es auch viele andere Bereiche geben, in denen Menschen dann perspektivisch unterkommen. Aber nochmal, da geht es nicht darum, dann Menschen auszustellen.
Soll die Stadtverwaltung in den nächsten 6 Jahren strukturell verkleinert werden?
Ja, ich bin der Meinung.
Soll die Stadt Aufgaben an externe Dienstleister auslagern, um Kosten zu senken?
Momentan wird sehr viel ausgelagert an externe. Ich bin der Meinung, das Ganze eher wieder zurückzufahren. Wir haben sehr viele und auch exzellente Mitarbeiter in der Stadtverwaltung. Ich denke, da wäre eine Möglichkeit, um Kosten einzusparen. Also ich bin dafür, wo es möglich ist, die einzelnen Maßnahmen wieder im eigenen Hause durchzuführen.
Soll die Gewerbesteuer erhöht werden?
Nein.
Soll das Baulandmodell in seiner bisherigen Form bestehen bleiben?
Tja, gute Frage. So wie es jetzt ist, erfüllt es nicht den Zweck, den man sich erhofft hat. Momentan wird sehr gut bis sehr wenig bis fast nichts gebaut. Also man muss, denke ich, dieses Baulandmodell intensiv prüfen und sich die Frage stellen, ob das zum jetzigen Zeitpunkt der richtige Hebel ist, um Wohnraum entstehen zu lassen. Natürlich ist es wünschenswert, dass bezahlbarer Wohnraum entsteht. Grundsätzlich gilt, jede Wohnung, die erstellt wird, hilft, entlastet den Mietmarkt. Also wenn nichts gebaut wird mit dem Baulandmodell, muss man sich die Frage stellen, ob es nicht vielleicht andere Optionen gibt, ob man das jetzt nochmal intensiv prüft, dass eben wieder gebaut wird. Das ist ja das Entscheidende.
Soll die Stadt städtische Flächen verkaufen, um Einnahmen zu erzielen?
Mitunter, ja, ich denke, das wird nicht ausbleiben. Gleichzeitig muss die Stadt natürlich weiterhin Flächen vorhalten, um auch selbst aktiv werden zu können. Stichwort Stadtbau ist da ja sehr aktiv und ich denke, perspektivisch muss es unser Ziel sein, auch weiterhin Flächen vorzuhalten. Aber ja, ich denke, wir werden auch neue Baugebiete ausweisen müssen. Zum einen gewerbliche Flächen, zum anderen aber auch Wohnbaugebiete, um dem Zuzug, den Regensburg ja nach wie vor erfährt und auch in der Zukunft erfahren wird, bewältigen zu können.
Soll die Stadtbau massiv gestärkt und ausgebaut werden?
Ja, das wäre eines meiner Ziele, habe ich ja vorher bereits skizziert, dass man vielleicht noch mehr Eigenkapital zuschießt. Natürlich sind die personellen Ressourcen da irgendwo wahrscheinlich begrenzt. Da muss man sich bemühen, dass man das weiter unterstützt, aber auch genossenschaftlichen Wohnungsbau weiterhin unterstützt. Also die Mischung macht es, die privaten Investoren, die städtische Hand, wie auch Genossenschaften, Wohnbaugesellschaften, die man zum Zug kommen lässt, eine ausgewogene Mischung, dass man eben, und um das geht es, das muss das zentrale Ziel sein, halt einfach mehr Wohnraum entstehen lassen.
Soll die Stadt stärker auf Nachverdichtung statt neue Baugebiete setzen?
Das eine tun und das andere zu lassen. Also ich denke, das ist ein Element, das man auf jeden Fall berücksichtigen muss. Die große Entlastung wird dadurch wahrscheinlich nicht stattfinden, aber ich denke, in der heutigen Zeit, in der man mit knappen Flächenressourcen zu kämpfen hat im urbanen Bereich, ist es auf jeden Fall notwendig. Also es geht darum, vielleicht auch Parkplätze zu überbauen, grundsätzlich höher zu bauen, aufzustocken, nachzuverdichten, wo immer das möglich ist. Da muss man den Einzelfall prüfen, aber ich denke, das muss unser Ziel sein, auch das weiter umzusetzen. Ja.
Haben wir ein Problem mit dem Stadtbild in Regensburg?
Hey, Herr Roth, die Frage ist so indifferent. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das beantworten soll. Also damit kann ich ehrlich gesagt wenig anfangen. Ich habe kein Problem mit Vielfalt, ganz im Gegenteil. Die Aussage, ja, würde ich persönlich so nicht treffen. Die ist mir zu indifferent, zu pauschal. Von daher, glaube ich, ist es schwierig, das auch wirklich beantworten zu können.
Soll Regensburg bis 2035 klimaneutral werden?
Ziel ist es, wünschenswert ist es. Ob wir es schaffen, wird man sehen. Man muss dranbleiben. Vielleicht funktioniert es 5 Jahre später, vielleicht 10 Jahre später. Aber das Ziel darf man nicht aus den Augen lassen. Bis dahin ergibt sich eventuell auch wieder wahnsinnig viel Neues, was jetzt noch nicht abzusehen ist im Bereich der technischen Entwicklungen. Also nach vorne schauen ist natürlich wichtig. Aber die Glaskugel haben wir nicht. Es muss unser Bestreben sein, das kontinuierlich mitzutragen, denke ich, als Politik, das klarzumachen, dass es wichtig ist. Aber ich glaube, es ist jetzt auch nicht entscheidend, ob das jetzt ein Jahr früher oder später passiert. Wichtig ist, dass es passiert.
Soll die Stadt mehr kommunale Ordnungskräfte einstellen?
Ja, ich denke schon, denn es geht auch darum, die subjektiv empfundene Sicherheit, das Sicherheitsgefühl wieder zu stärken. Dazu gibt es ja Land auf, Land ab, sehr intensive Diskussionen. Also das ist wichtig, der Bevölkerung den Eindruck zu vermitteln, dass die Stadt in dem Fall alles dafür tut, um den Menschen das Gefühl zu geben, dass sie sich sicher im öffentlichen Raum bewegen können.
Und als letzte Frage, soll es in der Altstadt erweiterte Videoüberwachung geben?
Da, wo die aktuelle Lage das hergibt, wo es juristisch möglich ist, eben immer vor dem Hintergrund die subjektiv empfundene Sicherheitslage zu stärken und auch Straftaten leichter verfolgbar zu machen, würde ich sagen, ja.
Vielen Dank, Herr Schien.
Bitte.
Dann, wenn wir auf den Haushalt blicken. Sie haben ja vorhin schon einige Punkte angesprochen. Wenn ich mir jetzt mal die mittlere Finanzplanung anschaue, dann haben wir im Jahr 2028 prognostiziert 50, 60 Millionen so um den Dreh. Genau kann man es eh nicht sagen, weil die Zukunft sich immer auch anders entwickelt, als man das so glaubt. Das haben wir, glaube ich, in der Vergangenheit oft genug gesehen. Aber man muss ja erstmal davon ausgehen, dass wir schon jetzt strukturell ein Defizit haben werden und dass die Einnahmen, die laufenden Ausgaben, also da geht es ja noch nicht mal um Investitionen, sondern die Ausgaben übersteigen die Einnahmen. Ich habe von keiner Partei bis dato so wirklich einen Plan gelesen, wie sie dieses Loch irgendwie schließen wollen. Also es gibt natürlich mehrere einzelne Maßnahmen, die so im Raum stehen, aber so den ganz großen Wurf habe ich noch nicht gelesen. Ich kann mal vielleicht hier mir wünschen an die Parteien, vielleicht legt ja jemand ein Papier vor, wo man sagt, okay, so wollen wir das Loch schließen, das sind unsere einzelnen Maßnahmen, weil das natürlich auch schwierig ist, weil jetzt nicht alle Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister sind und man da einen ganz anderen Einblick in so eine Verwaltung hat. Aber was wären konkrete Vorschläge, wie man das schließen könnte?
Schwierige Frage, aber ich sage mal, strukturelles Defizit hört sich nicht gut an. Wenn ich 1,10 Euro ausgebe bei Einnahmen von 1 Euro, komme ich irgendwann in die Defensive und diese Spirale gilt es natürlich zu stoppen. Die eine Option wäre natürlich, die würden wir uns alle wünschen, das Wirtschaftswachstum zieht an und wir wachsen mehr oder weniger aus unseren Schulden raus oder sind leichter in der Lage, durch gestiegene Einnahmen die Ausgaben zu decken. Das ist das eine. Also darum müssen wir uns bemühen. Das heißt natürlich auch, aktive Wirtschaftspolitik zu betreiben, die es den Unternehmen hier ermöglicht, ihren Betrieb zu führen, produktiv zu werden, Gewinne zu erwirtschaften und selber wieder zu investieren. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, und da wird es dann darum gehen, die eigenen Kosten zu senken. Wo kann ich das tun? Im Bereich von freiwilligen Leistungen möchte, denke ich, niemand. Im Bereich der verpflichtenden Leistungen. Und da kann es halt darum gehen, dass man sich vielleicht durch den Verkauf von Baugebieten ein Stück weit Luft verschafft. Das sind natürlich Einmaleffekte, aber das löst das strukturelle Problem nicht. Also das, was wir vorher angesprochen haben, sich ehrlich zu machen, zu sagen, okay, das ist unser Plan, das sind die Zahlen und wir müssen gegensteuern. Ich denke, ja, Regensburg hat ungefähr Pro-Kopf-Verschuldung von 500 Euro circa. Momentan Neumarkt in der Oberpfalz hat immer so um die 50 Euro. Also man sieht, es geht auch anders. Es geht darum, Geld gezielt zu investieren. Natürlich auch in Infrastruktur, in nachhaltig, dass wir daraus wieder Wertschöpfung ziehen können, weniger in den Konsum zu investieren. Das kann natürlich auch bedeuten, dass vielleicht Leistungen für die Bürger vor Ort in der Stadt zurückgefahren werden, wenn wir der Meinung sind, dass das die einzige Möglichkeit ist, um dieses strukturelle Defizit einzufangen. Aber nochmal, 2028 ist Zukunftsmusik. Vielleicht hat sich bis dahin wieder was anderes ergeben. Vielleicht kann die Stadt noch stärker vom Sondervermögen profitieren, das ja jetzt aufgelegt worden ist, aber noch, das kann es eigentlich auch nicht sein auf Dauer. Eine Stadt, eine Verwaltung, der Verwaltungshaushalt muss eigentlich in der Regel in der Lage sein, auch ein Stück weit einen Gewinn zu erwirtschaften und nicht im Minus zu laufen. Ja, diese negative freie Spitze gilt es unbedingt zu vermeiden und das ist mit unangenehmen Wahrheiten verbunden und es leuchtet natürlich auch ein, dass keiner persönlich Abstriche machen möchte. Ich denke, man kann den Bürgern das zumuten, wenn man das transparent erklärt und wenn man auch nachweist, dass die Stadt selber, die Verwaltung selber in der Lage ist, eigene Kosten zu senken. Dann, glaube ich, kann man da Bewusstsein dafür schaffen, dass auch die Bevölkerung diesen Weg mitgeht und vielleicht mit partiell geringeren Leistungen auch leben kann.
Wenn wir uns vielleicht mal so die Einnahmenseite anschauen, bevor wir auf die Ausgabenseite gehen, da gäbe es ja Maßnahmen wie Gewerbesteuer erhöhen, Grundsteuer erhöhen. Ich denke mal, das schließen Sie aus, das haben Sie ja vorhin schon angedeutet. Wenn wir im Bereich der Wirtschaftsförderung reinschauen, das sind natürlich Effekte, die treten zeitverzögert auf. Also wenn man jetzt massiv nochmal in die Wirtschaftsförderung geht, das wird vor 2028 sehr schwer dann spürbar sein. Dann gäbe es ja noch die Möglichkeit, die hat Joachim Wohlbergs in unserem Gespräch in die Debatte gebracht, zu sagen, man verkauft das Grundstück, wo das dritte Rathaus gerade zumindest mal in der Diskussion ist, das alte Rehwag-Gelände, und führt es in eine Wohnbebauung. Oder man verkauft das Grundstück, wo gerade die Berufsschule Matthäus Runtinger steht. Die soll ja dort eigentlich saniert werden. Aber man könnte die ja beispielsweise auch hinter das Jahnstadion legen und das Grundstück dort dann auch verkaufen, was wahrscheinlich sehr viel Geld einbringen würde in der Lage. Finden Sie, man muss die Einnahmenseite wirklich stärken oder geht es eigentlich nur um die Ausgabenseite oder könnte man da irgendwie so ein Paket schnüren?
Ja, ich denke, eine Paketlösung wäre attraktiv. Natürlich zu versuchen, Kosteneinsparungen zu flankieren mit höheren Einnahmen, um dann auch wieder Rücklagen bilden zu können, ja, dass man da für die Zukunft gewappnet ist. Das sind halt Einmaleffekte, der Verkauf von Grundstücken für Baugebiete zum Beispiel. Also Wohnraum ist wichtig. In attraktiven Lagen wohnen zu dürfen, wohnen zu können, ist auch wichtig, ganz klar. Also dem würde ich mich jetzt auch nicht verschließen. Aber die grundsätzlichen strukturellen Probleme, die wir im Haushalt haben, werden dadurch nicht gelöst. Das sind halt eher Pflaster, aber wir gehen halt nicht an die Ursache. Also diese Standorte, ja, das sehe ich auch so, dass man darüber nachdenken muss, wo man auch zum Beispiel eine Schule, die nicht sprengenpflichtig ist, unterbringt, um eben auch dann das Wohnen vor Ort hier zu ermöglichen, in einem attraktiven verkehrsstrukturellen Umfeld. Ja. Also das ist wichtig. Ansonsten denke ich, wenn man sagt, okay, was kann man langfristig tun? Sie haben das ja gerade schon gesagt, also alles, was mir jetzt an Investitionen ausreicht, wird erst mit einem Vorlauf von 2, 3, vielleicht 5 Jahren sichtbar, wirkt sich aus. Umso wichtiger ist es jetzt anzugreifen. Das heißt natürlich, dass alles, was wir jetzt machen, die nächsten 2-3 Jahre noch nicht unbedingt Früchte tragen wird. Aber es ist wichtig, das zu kommunizieren und dann einen entsprechenden Plan aufzulegen, die Wirtschaft konsequent zu fördern, sich Gedanken zu machen, wo gibt es denn noch freie Gewerbeflächen? Gibt es vielleicht die Möglichkeit, interkommunal zusammenzuarbeiten mit dem Landkreis Regensburg? Der Landkreis hat viele Flächen, bei uns sind die Flächen eher begrenzt. Wir haben dafür wahnsinnig viele Arbeitsplätze, dass man da gemeinsam in die Erschließung von einem Gewerbegebiet geht, um da auch neues Gewerbe anzuziehen. Also in die Werbung zu gehen, Menschen, Unternehmer für Regensburg zu begeistern, also diesen Menschen zu vermitteln, warum es sich rentiert, in Regensburg das Geld zu investieren, um dann wieder Wertschöpfung zu generieren, Arbeitsplätze, neue Arbeitsplätze entstehen zu lassen. Ja, momentan steht ja sowieso eine Riesentransformation an, die ist ja schon im Gange. Also wir müssen uns darum bemühen, die eigenen Arbeitsplätze in der Stadt Regensburg zu erhalten, mit richtigen, vorausschauenden politischen Maßnahmen, was die Rahmenbedingungen angeht, und gleichzeitig immer wieder zu werben dafür, dass Regensburg ist das kulturelle, wirtschaftliche und der bildungstechnische Zentrum Ostbayerns, dass es sich rentiert, in so einer Verkehrsanbindung mit A93, mit der A3 zu investieren und hierher zu kommen und hier die Zelte aufzuschlagen. Ich denke, das wäre nochmal ein Hebel, um die städtischen Finanzen zu entlasten. Also beides, denke ich, wird wahrscheinlich notwendig sein. Einnahmenerhöhung, Kostensenkung, um langfristig einen tragfähigen Haushalt aufstellen zu können, ohne die zukünftigen Generationen in der Stadt Regensburg in die Defensive zu bringen.
Bei unserem Wirtschaftsstandort ist es natürlich so, wir haben Unternehmen, bei denen es gerade prächtig läuft. Ich denke da an Schneider Elektrik, an die Maschinenfabrik Rheinhausen, die große Profiteure auch der Transformationen sind. Dann haben wir natürlich auch Unternehmen wie BMW, die gerade so ein bisschen straucheln mit der gesamten Situation in der Automobilindustrie. Aber wenn wir das jetzt vergleichen mit Erlangen oder Ingolstadt, wo gerade wirklich jede Stelle des Haushaltes dreimal umgedreht werden muss und die von Grundsteuererhöhung bis irgendwie das, ich habe das glaube ich in Erlangen gelesen, irgendwie Hundekotbeutel werden jetzt sogar gestrichen, weil man wirklich jetzt jeden Euro heben muss, um irgendwie diesen Haushalt hinzubekommen, dann haben wir ja trotzdem eine, würde ich sagen, ganz komfortable Lage. Aber wenn wir jetzt die Ausgaben anschauen, was wären da so Hebel, wie man das reduzieren kann?
Ja, also ich denke, grundsätzlich ist der Stillstand Rückschritt. Also wir sollten uns, denke ich, auf den Lorbeeren nicht ausruhen, die wir die letzten 20 Jahre eingefahren haben. Regensburgs oder das wirtschaftliche Umfeld Regensburgs ist wesentlich stärker diversifiziert als andere Städte. Sie haben das ja gerade schon angesprochen. Diversifikation ist da das Stichwort, um die wirtschaftliche Ertragskraft resilienter zu machen. Also das ist wichtig und das müssen wir unbedingt beibehalten. Die Einsparungen, ja, das ist die Frage, das habe ich vorher schon angesprochen, ob man sich darum bemüht, den Verwaltungshaushalt halt einfach kleiner zu gestalten, die Leistungen vielleicht in einer geringeren Frequenz auszureichen an die Bürger, wenn es nicht anders geht. Das wird zu kommunizieren sein. Die freiwilligen Leistungen, die muss man sich anschauen. Aber ich denke, viele Leistungen, die haben sich in der Vergangenheit ja auch etabliert und bewährt. Also es wird schwierig, denke ich, aber es wird irgendwann nicht ausbleiben, sich zu bemühen, in den Ämtern und Referaten nochmal gezielt nachzuschauen, ob man 2, 3, 5% vielleicht einsparen kann. Vor 2 Jahren gab es ja diese Diskussion schon mal und da war es eben auch schwierig, ja, für die Ämter die einzelnen Möglichkeiten der Kostenersparnis zu nennen. Und im Strich hat es halt dazu geführt, dass jedes Amt mit 12,5% weniger auskommen hat müssen. Und dann ging es auch. Ja. Also es ist schwierig, Kostensenkungen zu verargumentieren. Man muss es dann nachhaltig machen. Man muss auch eine Begründung finden und einen Horizont aufmachen, wie es in der Zukunft wieder besser werden kann. Und das bedeutet eigentlich dann auch wieder, da sind wir wieder beim anderen Punkt, die Einnahmenseite zu stärken. Wir sind in einem Wettbewerb, ja, in einem globalen Wettbewerb, nicht nur im europäischen Bereich, auch auf dem ganzen Globus wollen Menschen was abhaben von dem Kuchen des Wohlstands und das ist auch nur verständlich. Und für uns geht es darum, die Optionen der Zukunft, ja, Herausforderungen sind sowieso, aber die Möglichkeiten zu identifizieren und sich Gedanken darüber zu machen, was wir jetzt in die Wege leiten können, damit 2040 Regensburg in Ostbayern wieder die Nase vorn hat. Also Unternehmen anzuwerben, es sind schon viele große Player da, aber es tut sich so viel im Bereich KI, es tut sich so viel im Bereich humanoide Roboter, ja, also die ganze Biotech-Branche, die Gesundheitsbranche, also da ist ja wahnsinnig viel Entwicklungspotenzial für die Zukunft, Wachstumspotenzial da. Die Frage ist, kann ich weitere Unternehmen dafür begeistern? Ich denke, es wird auf jeden Fall Sinn machen, nochmal auf die Kostenersparnis zurückzukommen, dass man vielleicht auch innerhalb der Stadtverwaltung einen Beauftragten für Digitalisierung und künstliche Intelligenz einsetzt, der dann in der Lage ist, wirklich das Einsparpotenzial zu begutachten und Vorschläge zu unterbreiten, wie man das Ganze so schnell digitalisiert und auch mit KI ausstattet, dass wir da Kostenersparnis haben. Natürlich passiert da schon vieles. Im Vergleich zu anderen Städten ist Regensburg, was die Digitalisierung da angeht, nicht schlecht aufgestellt. Und das stelle ich gar nicht außer Frage. Aber ich denke, es geht ein Stück weit schneller. Also Baugenehmigungen, denke ich, können auch digital ausgestellt werden. Das Ganze kann auch schneller vonstatten gehen. Also den ganzen Papierkrieg ein Stück weit zurückfahren, um da einfach im 21. Jahrhundert anzukommen. Grundsätzlich, Verwaltungen brauchen da länger als die Wirtschaft. Das ist klar, aber man muss sich schon bemühen, dass man da den Anschluss hält. Denn die momentanen technischen Entwicklungen sind ja rasant. Wir kriegen das ja alles mit. Und ich denke, da dürfen wir nicht hinten anstehen und müssen schauen, dass wir die Nase vorn halten. Das ist mit Anstrengung verbunden und halt an manchen Stellen vielleicht auch mit Verzicht. Aber ich glaube, es wird sich lohnen. Und es ist halt die Aufgabe der Politik, das zu kommunizieren und dafür dann halt auch einzustehen, auch wenn es vielleicht einmal einen Gegenwind gibt.
Die IHK betrachtet ja die Region als Region. Also die sagt nicht, das sind unsere Forderungen für die Stadt und das sind unsere Forderungen für den Landkreis, sondern die haben da schon so eine gesammelte Sichtweise drauf. Ich glaube, das ist auch ganz logisch, weil wir so stark wie vermutlich noch nie aufeinander uns verlassen müssen, sei es bei der Energie, bei Einpendern und Auspendern. Also da ist ja wirklich sehr viel Vernetzung mittlerweile. Und ich habe vor kurzem mit dem Beratshauser Bürgermeister Matthias Bär gesprochen und der hat den Vorschlag eingebracht zu sagen, man löst die Kreisfreiheit der Stadt Regensburg auf und packt quasi die Stadt Regensburg in den Landkreis mit dazu. Und so könnte man noch besser vernetzt so die großen Aufgaben der Zukunft lösen, also irgendwie gemeinsame Energieplanung, gemeinsame Bildungsplanung, auch gemeinsame Wirtschaftsplanung. Jetzt ist die Landrätin von den Freien Wählern und wenn sie Stadtoberhaupt der Stadt Regensburg wären, dann hätte man quasi so ein Freiwähler-Pandor. Wäre das so ein Vorschlag, den man in so einer Krisenzeit, wie wir sie gerade haben, vielleicht einbringen kann?
Ja, da ist der Herr Bär sehr visionär unterwegs. Das hört sich ja fast nach einer Gemeindegebietsreform an. Also Sie können sich natürlich vorstellen, dass Regensburg allein schon aus dem historischen Hintergrund heraus kein Interesse daran hat, die Eigenständigkeit da einzubüßen. Ich denke, es gibt andere Mittel und Wege, um die Wirtschaftskraft in der Metropolregion Regensburg noch stärker auszugestalten. Die interkommunalen Gewerbegebiete habe ich schon angesprochen, aber auch im Bereich der Produktion von Energie, Strom aus regenerativen Quellen ist am Anfang gemacht worden. Ich denke, das kann man auf jeden Fall intensivieren. Nochmal, die Stadt liefert viel Infrastruktur, Arbeitsplätze. Der Landkreis hat mehr Flächen zur Verfügung, ist in der Lage, auch Photovoltaik intensiver auszuspielen, als wir das hier können. Im Stadtosten ist trotzdem gerade was im Bau. Das ist ja auch gut, um die Unternehmen vor Ort hier selber zu versorgen mit regenerativen Energie zu günstigen Preisen. Aber ich denke, da ist Luft nach oben im Zusammenspiel mit dem Landkreis. Man sieht es ja auch in München, ob das jetzt in Nürnberg ist, dass das Ganze als Region aufzufassen ist. Die IHK hat da vollkommen recht, denn Wirtschaft macht jetzt an der Landkreisgrenze nicht halt. Ja. Es geht darum, das optimal auszugestalten, was die Infrastruktur angeht, Logistik, also die Verkehrswege, Schifffahrt, kleinerer Bereich, auch der Eisenbahnverkehr ist ein Bereich oder eben auch dann die Straße so zu gestalten, dass die 97.000 Einpendler rein können, dass alle anderen Auspendler raus können und dass der Güterverkehr sichergestellt ist. Wir haben das ja damals gesehen in der Corona-Zeit, wie wichtig das ist und was passiert, wenn die Logistik nicht mehr funktioniert. So, und das ist das A und O. Das ist da das erste Mal sichtbar worden. Wenn das Ganze funktioniert, stellt sich keiner die Frage, woher kommen die Sachen, die man im Laden so kauft. Aber da ist deutlich geworden, ohne Logistik ist eigentlich fast alles nichts. Also wir brauchen die Zulieferer, die Betriebe sind darauf angewiesen, damit wir hier Wertschöpfung erzielen können. Und das ist wichtig. Also die verstärkte Zusammenarbeit mit dem Landkreis auf jeden Fall, das sehe ich unabhängig davon, dass jetzt auch eine Freie Wählerin mit der Tanja Schweiger da Landrätin ist. Das ist natürlich toll. Aber der grundsätzliche Ansatz muss sein, das einfach noch stärker zu vernetzen und natürlich die Verkehrsinfrastruktur auch auszubauen. Da ist die Saarland-Regenbrücke halt ein Hebel, um einfach mehr Verkehrswege zu erschließen, damit es halt auch läuft. Der Verkehr muss fließen, vor allem dann, wenn der Pfaffensteiner Tunnel und die Brücke halt irgendwann saniert werden. Also das ist ein Bypass und ist ein Beispiel dafür, wie Stadt und Landkreis zusammenarbeiten müssen, damit es für alle gemeinsam nach vorne geht. Ja?
Wenn wir jetzt uns den sozialen Zusammenhalt in der Stadt angucken, dann ist es so, dass wir beispielsweise mit den Regensburger Herzen oder jetzt wieder mit der Tafel schon einige Institutionen haben, die wirklich wöchentlich, teilweise öfter Menschen versorgen müssen, wo die Schlangen auch sehr lang sind. Wir hatten jetzt den Regensburger Armutsbericht, der auch schon, würde ich sagen, teilweise alarmierende Dinge drin stehen hatte. Wir haben eine relativ große Anzahl von Menschen auch in Regensburg, die arm sind oder armutsgefährdet sind, obwohl wir eine der reichsten Kommunen in Deutschland sind. Und wir haben natürlich auch, wenn wir uns nur den Bahnhofsvorplatz anschauen, da sehen wir wie ein Brennglas so die sozialen Konflikte, die wir auch in der Stadt haben. Was kann man auch als künftiger Oberbürgermeister machen, um dafür eine Entschärfung zu sorgen oder auch Menschen wieder, ich würde jetzt nicht sagen, zurück in die Gesellschaft zu holen, aber sie auch von Empfängern von Leistungen wieder quasi mitten ins Erwerbsleben, mitten in die Gesellschaft und auch da einen Aufstieg zu ermöglichen?
Eine schwierige Frage. Ich denke, es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass es Menschen gibt, die momentan auch wirtschaftlich zu kämpfen haben. Die Preisschübe durch die Ukraine oder den Ukraine-Krieg und die Corona-Krise waren immens. Damit haben viele zu kämpfen. Das zieht sich rein bis in die Mittelschicht. Regensburg zeichnet sich aus durch viele soziale Initiativen, durch Verbände. Sie haben gerade zwei angesprochen. Also das ist schon ein Markenkern, den ich auf jeden Fall unterstützen möchte. Neben den Schwerpunkten Wirtschaft und Infrastruktur und Bildung und Sport ist der soziale Zusammenhalt mein dritter Schwerpunkt, den ich setzen wollen würde. Ich denke, es wird darum gehen, Stadtteilkümmerer wirklich in allen Stadtteilen andocken lassen zu können. Das mit, wenn es geht, eigenen personellen Mitteln, aber auch finanziellen Ressourcen für die anderen Träger, die da momentan aktiv sind, auszustatten, dass wir da einfach die Gelenkscharnierfunktion der Menschen vor Ort, von Streetworkern beispielsweise, nutzen, um die Angebote noch klarer zu kommunizieren. Also man erlebt ja, das wird ja immer wieder berichtet, eine gewisse Scheu vieler Menschen. Es ist in mancherlei Hinsicht ja sicherlich nachvollziehbar, mit Ämtern in Kontakt zu treten und sich da Hilfe zu holen. Das wäre dann eine Möglichkeit über eben Stadtteilkümmerer oder eben auch über die Initiativen, die da aktiv sind auf ehrenamtlicher Basis, dieses Angebot nochmal klar zu kommunizieren und diese Hemmungen abzubauen, denn Armut ist ja oft auch mit Scham behaftet, ja. Und dass viele gehen überhaupt nicht zum Amt oder holen sich überhaupt keine Unterstützung, weil sie sich die Blöße nicht geben wollen. Ich denke, da müssen wir die Leute herausholen und ihnen einen Weg aufzeigen, wie sie sich Unterstützung holen können. Denn die Unterstützung steht ja auch bereit. Es muss ja auch keiner auf der Straße schlafen. Viele wollen halt einfach nicht irgendwo unterkommen und ziehen halt die persönliche Freiheit dann vor, mit allen Risiken leider Gottes auf der Straße. Also das ist eine große Aufgabe, den sozialen Frieden zu sichern und den Menschen klarzumachen, dass egal woher jemand kommt und was er für finanzielle Ressourcen hat, keiner vergessen wird. Ja, das Bahnhofsumfeld ist natürlich ein Brennglas, da haben Sie recht. Es sind natürlich auch viele Menschen, die suchtkrank sind, ja, die sich da, weil Regensburg allein schon ein Verkehrsknotenpunkt ist, halt sammeln mit allen auch negativen Begleiterscheinungen, allein schon was die Anzahl der Straftaten angeht. In den letzten zwei Jahren haben wir das ja gesehen, da ist auch vieles passiert, um die Situation zu verbessern. Aber das heißt ja nicht, dass die individuellen Probleme der Menschen weg sind. Vor dem Hintergrund leider Gottes wieder der finanziellen Machbarkeit muss man trotzdem alles dran setzen, zu versuchen, die Menschen wieder reinzuholen ins Boot. Also das, was Sie angesprochen haben, die Menschen wieder ins Erlebensleben zurückzuführen, das ist natürlich eine Herkulesaufgabe, die fast eine 1-zu-1-Betreuung braucht, wenn man ehrlich ist. Ich denke, wichtig ist es vor diesem Hintergrund vor allem, weil auch das sehr kostenintensiv ist, dass man sich bemüht, präventiv so zu agieren, dass Menschen erst gar nicht abrutschen oder in so eine Situation kommen. Ich denke, jeden Euro, den man da investiert, den bekommt man langfristig 2- und 3-fach wieder zurückbezahlt. Also das wäre wichtig. Da dürfen wir nicht nachlassen in unseren Anstrengungen. Ich denke, da haben wir noch Möglichkeiten, um sichtbarer zu werden, um das Angebot klarer zu kommunizieren. Es passiert schon viel in der Stadt, das stelle ich überhaupt nicht in Abrede. Aber ich denke, ich würde auf jeden Fall versuchen, das Ganze noch intensiver zu begleiten und das Thema halt kontinuierlich in der Öffentlichkeit präsent zu halten, denn es darf eigentlich nicht sein, dass so viele Menschen so viel zu kämpfen haben, aber man muss auch sagen, viele Entwicklungen haben wir als Gemeinde halt auch nicht in der Hand. Ja, also der Bundesgesetzgeber etc., die Zahlen, die Beträge, die da ausbezahlt werden, jetzt beispielsweise das Bürgergeld, die können wir nicht ändern. Wir können aber die Folgen ein Stück weit abmildern. Und da ist es natürlich auch ein Ansatz, zu sagen, okay, die privaten Initiativen, die in der Stadt Regensburg aktiv sind, auf ehrenamtlicher Basis, wie können wir euch noch besser unterstützen, ja, in eurer Planung, in der Organisation? Wie können wir euch vielleicht personell irgendwie ein Stück weit unterstützen, dass es euch leichter tut, diesen wichtigen Aufgaben zu erfüllen? Denn Regensburg muss zusammenhalten, das muss ein Markenkern sein. Wenn es uns 2050 gut gehen soll, allen miteinander, dann müssen wir jetzt auch alle miteinander aufeinander aufschauen. Wohl wissend, dass wir wahrscheinlich nicht alle erreichen und allen helfen können, aber man muss es auf jeden Fall versuchen.
Wenn ich von der Maximilianstraße und dem Bahnhof rübergehe zur Altstadt, dann sind wir gerade ja schon in der Phase der großen Veränderungen, würde ich sagen, in der Altstadt. Zum einen haben wir natürlich die Lage nach Corona, hat sich auch einfach viel Einkaufen ins Internet verlagert. Da würde ich persönlich, aber das ist jetzt meine Meinung, sagen, da hat sich auch ein Stück weit Spreu vom Weizen getrennt. Also die Händler, die wirklich einen Mehrwert bieten und eine gute Beratung liefern und auch einmalig sind und auch ein gewisses Erlebnis liefern, die können sich ganz gut auf dem Markt behaupten. Und diejenigen, die halt auch ein Stück weit ersetzbar sind, weil mittlerweile alles im Internet ohne Probleme bestellt werden kann, da ist jetzt vielleicht die Notwendigkeit nicht so groß, so ärgerlich das für die einzelnen Fälle sind, aber gewisserweise ist der Mehrwert dann auch weg, würde ich sagen. Das ist dann am Ende des Tages auch eine Konsequenz des Marktes. Aber neben dem haben wir natürlich schon die Lage, dass wir so ein bisschen einen gesellschaftlichen Konflikt haben. Wie gehen wir mit der Verkehrsberuhigung Altstadt um? Manche, die sagen, so wie es gerade ist, passt es doch. Andere, die wiederum schon möchten, dass man die Autos weitestgehend rausbekommt. Und zum Dritten ist natürlich auch der neue Pfarrplatz mit dem Galeria Kaufhof-Gebäude, was gerade wie eine ganz große Ruine dasteht, wo es ja auch schon große Überlegungen gibt, was man damit machen könnte, wo ich manchmal den Eindruck gewinne, dass nur noch der Vorschlag fehlt, daraus irgendwie einen Freizeitpark zu machen. Wie blicken Sie so auf den ganzen Bereich Altstadt? Der ist ja für Regensburg sehr zentral.
Ja, natürlich vieles fokussiert sich auf die Altstadt. Da findet viel Wertschöpfung statt. Das heißt nicht, dass andere Stadtteile attraktiv sind und was zu bieten haben. Die Altstadt steht halt auch aus historischem Hintergrund und vor dem Hintergrund des Weltkulturerbes da immer wieder sehr im Fokus. Aber Sie haben recht. Die Unternehmer müssen sich halt mehr reinspreizen, um Kunden zu gewinnen und Kunden zu halten. Ich glaube, viele, denen es das gut gelingt, haben zum einen das ganz gut umgesetzt, die Kunden individuell zu beraten, zu begleiten, also irgendwo ein Alleinstellungsmerkmal herauszuarbeiten und gleichzeitig ein Stück weit den Online-Versand selber noch parallel mitzubespielen. Das ist, denke ich, zu beobachten. Also da ist die Politik wieder in der Pflicht, den Unternehmern, den Handwerkern, den Mittelstand, nicht nur in der Altstadt, aber grundsätzlich im städtischen Bereich, das Leben nicht unnötig schwer zu machen, sondern sie zu unterstützen, zu begleiten. Ja, die Politik sollte hier für die Unternehmer, die ins Risiko gehen, da sein, um sie in ihren Unternehmungen zu bestärken und positiv zu begleiten. Das ist wichtig. Natürlich wird der Kampf schwieriger, das ist klar. Der Onlinehandel ist auf dem Vormarsch nach wie vor. Man sieht es ja, die Zuwachsraten auf der globalen Ebene, wie viel da eingekauft wird, ist auch nachvollziehbar. Aber ich denke, die Beratung vor Ort hat ja auch einen massiven Mehrwert. Ja, viele Leute schätzen das. Man ist in vielerlei Hinsicht ja auch auf die Beratung angewiesen. Also ich denke, da kann man sich weiterhin positionieren. Man muss sich halt ja mit vielen Dingen auseinandersetzen, die wahrscheinlich vor 25 Jahren als Unternehmer noch nicht aufgeploppt sind. Aber so ist es halt. Leider, das ist halt zum einen immer eine Herausforderung, zum anderen halt auch Chance. Also ich denke, das kann uns gut gelingen im Raum Regensburg. Ich habe da vollstes Vertrauen in die Unternehmen, in alle, die sich da engagieren. Und die Stadt Regensburg wird sie weiterhin unterstützen, wo immer möglich. Das andere ist natürlich der Kaufhof. Das ist eine große Fläche, die momentan leer steht. Ja, das ist richtig. Die Stadt hat bauordnungsrechtlich ja alles dafür getan, die Satzung nachgeschärft, um die zukünftige Nutzung bestmöglich mitbestimmen zu können. Das ist das eine. Das andere ist, beim Neupfarrplatz sind die Verhandlungen ja momentan seitens Verwaltung und seitens des Verhandlungsführers der Eigentümer im vollen Gange. Ich denke, dem möchte ich jetzt nicht vorgreifen. Ich habe jetzt da auch keine Informationen dazu. Wenn das abgeschlossen ist, dieser Verhandlungsprozess, und zum Ergebnis geführt hat, dann kann man sich Gedanken machen über eine zukünftige Nutzung. Alles andere sind für mich ungelegte Eier.
Wo man auch sagen muss, damit treibt man am Ende des Tages auch den Preis. Ich bin jetzt mal kurz der Investor, beziehungsweise nicht der Investor, aber ich bin jetzt der, dem das Grundstück gehört. Und wenn ich mir 13 Parteien in Regensburg anschaue und alle 13 haben ungefähr den gleichen Vorschlag oder übertreffen sich bei den Vorschlägen, dann kann ich ja absehen, was im nächsten Stadtrat dann los ist und wie die Wahlversprechen dann sind. Und dann tue ich mich sehr leicht, den Preis zu heben.
Ja, also ich denke, wir tun gut daran, die Füße stillzuhalten.
Als letzte inhaltliche Frage, wenn wir nochmal auf die Sallaner Regenbrücke schauen. Dort gibt es ja auch gerade wilde Debatten darüber, soll man das bauen, soll man das nicht bauen. Fakt ist ja, dass mehrmals der Beschluss gefasst wurde, dass die Sallaner Regenbrücke gebaut werden soll. Und jetzt tut man sich ja ein Stück weit auch schwer, den Haushalt für das kommende Jahr aufzustellen, weil die Frage der Sallaner Regenbrücke da jetzt zur Haushaltsfrage gemacht wurde. Ich würde behaupten, Sie sind Befürworter der Sallaner Regenbrücke.
Genau, so ist es, Herr Roth. Also ich wüsste auch, warum sie nicht kommen sollte. Es wäre juristisch auch nicht zulässig, das Ganze jetzt abzublasen, und die Regenbrücke wird kommen und sie muss halt auch kommen. Ja. Wir brauchen das als Bypass, wenn der Pfaffensteiner Tunnel zum einen saniert wird, die Pfaffensteiner Brücke zum anderen saniert wird. Grundsätzlich, um den Verkehrsfluss zu gewährleisten, andere Anwohner zu entlasten. Also ich denke, es ist Anspruch einer Stadt, die floriert, das eigene Verkehrsnetz zu ertüchtigen und halt auch nachzuverdichten. Ja. Und das ist ein wichtiger Hebel. Also aus meiner Sicht muss das kommen es wird kommen. Wie gesagt, ich sehe jetzt auch keine Grundlage. Es gab damals eine solide Mehrheit, die sich dafür ausgesprochen hat, im Stadtrat das Ganze umzusetzen. Jetzt ist die Umweltverträglichkeitsprüfung abgeschlossen, der nochmal Kontrollantrag durch. Es herrscht vollziehbares Baurecht. Also jetzt geht es nur darum, mit den Eigentümern zu verhandeln. Und dann wird der Baubeginn starten. Zunächst ja mit der Brücke selber, und Kreisel und der Ausbau der Nordgaustraße werden danach in Angriff genommen werden. Also ich sehe da nicht, warum er jetzt da nochmal versucht, das Ganze zu Fall zu bringen. Erschließt sich mir nicht, ist notwendig, wird und muss kommen.
Wären Sie grundsätzlich auch dafür, zum Beispiel die Osttangente nochmal zu erweitern? Das war ja auch eine Zeit lang eine Forderung, die bestand. Jetzt ist, ich höre die eigentlich nicht mehr so, aber wäre das vielleicht nicht auch noch zusätzlich was?
Das war eigentlich damals der Ansatz der Freien Wähler, zu sagen, okay, von der A3 drüben, Osttangente, Odessering, baut man weiter Richtung Haselbach, Wenzenbach und kommt dann über Zeitland bei Ringstauf hinten raus, um dann eben von der A93 abfahren zu können. Also das, die verlängerte Osttangente, war damals der Plan. Mittlerweile hat sich halt die Bausituation in den Gemeinden, den Betroffenen, dahingehend verändert, dass die Trassenführung nicht mehr möglich ist. Also dieses Projekt ist verunmöglicht mittlerweile, sodass eigentlich dann nur noch die Sallaner Regenbrücke in Frage kam. Und mittlerweile, ja, man sieht es ja auch, die Planungen sind abgeschlossen, ist das Projekt, das Entlastung schaffen wird. Das andere funktioniert nicht mehr. Da braucht man sich auch keine Gedanken mehr drüber machen. Und dann heißt es jetzt volle Kraft voraus.
Gibt es eigentlich weitere Grundstücke bzw. perspektivische Projekte? Da muss man noch gar nicht drüber sprechen, dass sie in den nächsten 10 Jahren entstehen. Aber wo man jetzt eigentlich sagen müsste, gut, da sollte man Flächen mal perspektivisch offen halten oder auch gucken, ob man da was machen könnte. Ich denke da zum Beispiel sehr stark Richtung Neutraubling. Ist die verkehrliche Situation ja teilweise sehr schwierig, und da gibt es schon noch Flächen, wo man was draus machen könnte. Das war auch in der Debatte mit der Stadtbahn, dass man da Flächen perspektivisch über Burgweiting sichert, um zu sagen, wenn mal verlängert werden sollte, dann sollen die Flächen auch bestehen bleiben. Oder wenn ich an den westlichen Landkreis denke, mit beispielsweise einer Knaltinger Brücke, es wären ja auch solche Projekte, die vielleicht nicht in 5 bis 10 Jahren spruchreif werden, aber irgendwann mal vielleicht in der nächsten Stadtratsgeneration.
Ja, das ist natürlich weit in die Zukunft geblickt. Ich denke, vor dem Hintergrund dessen, dass uns die nächsten Jahre viel Baustellen blühen, nicht nur mit der Sallaner Regenbrücke, sondern auch eben mit dem Neubau der Sinzinger Brücke oder eben auch mit der Sanierung des Pfaffensteiner Tunnels, glaube ich, tun wir gut dran, zunächst einmal diese Projekte zu realisieren und einen Verkehrsinfarkt zu vermeiden. Aber Sie haben recht, grundsätzlich muss man sich natürlich im Bereich der verkehrlichen Stadtplanung immer Gedanken machen, wo kann man nachschärfen, wo kann man das bestehende System attraktiver machen, natürlich immer wieder. Ich wiederhole mich da vor dem Hintergrund der finanziellen Machbarkeit. Und das wird der Weg in die Zukunft sein. Also wenn man jetzt noch vorausschaut, in 50, 70 Jahren wird sich das verkehrliche Stadtbild, wenn man so will, denke ich, mit Sicherheit im Vergleich zu heute verändert haben. Das hat es auch in den letzten Jahrhunderten. Eine Stadt wächst immer oder schläft nie. Regensburg hat ein kontinuierliches Wachstum, entwickelt sich weiter. Also das werden Maßnahmen sein. Ich denke, diese verkehrlichen, die wir jetzt gerade angesprochen haben, Projekte umzusetzen, flankieren mit der Ausweisung von neuen Baugebieten beispielsweise, um dem Zuzug Rechnung zu tragen, die Mieten runterzufahren ein Stück weit, wo es geht. In Wutzlerhofen wird ja gerade ein Baugebiet entwickelt, nördlich davon, für viele zukünftige Bewohner. Ich denke, das alles sind wichtige und richtungsweisende Schritte, die wir jetzt konsequent begleiten müssen. Und wenn wir das einmal abgearbeitet haben, glaube ich, dann können wir uns Gedanken machen, was es als nächstes braucht.
Wenn wir jetzt nicht 40 Jahre nach vorne schauen, sondern mal 25, jetzt 24 Jahre nach vorne schauen, da gibt es ja den Ringsburg-Plan 2040. Ist das so ein Produkt, wo Sie sagen, eigentlich müsste das auch so die Richtschnur der zukünftigen Stadtratsperiode sein?
Ja, also ich denke, es ist wichtig, sich die Ziele zu setzen. Man darf das auch nicht zu dogmatisch sehen, dass das dann eine Arbeitsliste, eine To-Do-Liste ist, die man Stück für Stück abhakt und am Schluss hat man 100% erreicht. Das sind natürlich ein Stück weit auch Absichtserklärungen, die man natürlich hinterlegen muss mit klaren Bekenntnissen, mit personellen und finanziellen Ressourcen. Das ist klar. Also dahingehend, denke ich, wird es wichtig sein, wo kommen wir her und wo wollen wir hin, zu sagen, wir sind das kulturelle, bildungstechnische und ökonomische Zentrum Ostbayerns. Was können wir tun, um diese Position zu verteidigen? Wie können wir jetzt die Weichen stellen, dass wir in 2050, dem Zeitpunkt, den Sie gerade angesprochen haben, genauso wie jetzt oder vielleicht auch besser dastehen? Und da geht es, die Weichen zu stellen, in die Zukunft zu blicken, richtige Entscheidungen zu treffen, vielleicht auch einmal eine Entscheidung zu treffen, die für den einen oder anderen momentan nicht nachvollziehbar ist oder die jemand gerne anders sehen würde. Beispiel die jetzt vor ein paar Jahren eingehobene Glänzebrücke zum Beispiel. Ja, viele waren damals der Meinung, die braucht es überhaupt nicht, ja, die ist überflüssig. Warum nochmal eine Brücke dazu, um die Gleise kreuzen zu können oder queren zu können?
Als ehemaliger Bewohner der Glänzestraße kann ich nur sagen, ich hätte die Brücke damals wirklich sehr gebraucht.
Ja, und jetzt ist sie da und man sieht, sie hat einen Nutzen. Also die Leute kommen schneller von A nach B, der Verkehr verteilt sich besser, auch wenn es einmal stockt. Also solche Dinge sind notwendig. Man muss natürlich auch ein Stück weit Bereitschaft mitbringen, sich da dann mitunter gegen den Wind zu stellen, weil es auch immer Gruppen gibt, die bei so Großprojekten Argumente finden werden, aus ihrer Sicht, die so ein Projekt halt eben nicht rechtfertigen.
Jetzt, wenn wir auf den Wahltag blicken, ich gehe mal davon aus, es wird eine Stichwahl geben. Und wenn Sie in diese Stichwahl gehen, vielleicht mal die erste Frage, mit wem geht es in die Stichwahl?
Das ist gut, die gute Frage, die entscheidende Frage, die kann ich Ihnen leider nicht beantworten, Herr Roth. Ich habe die Glaskugel nicht und es gilt wie immer, das abzuwarten. Ich glaube, es wird spannend. Da, denke ich, machen wir uns keine Illusionen. Es geht ja jetzt schon los, dass man das merkt, dass viele Leute da ins Gespräch gehen und es ist ja auch gut so, dass da Kommunalpolitik jetzt einen immer stärkeren Raum einnimmt bis zum 8. März. Wer das dann unterm Strich sein wird, kann ich auch nicht sagen. Es, wie immer, entscheiden die Bürgerinnen und Bürger. Die sind da souverän, die bilden sich eine Meinung auf der Grundlage aller vorher verfügbaren Informationen und dann warten wir das ab. Das, glaube ich, werden wir alle abwarten können und dann schauen wir, wie es weitergeht.
Dann geht es natürlich in Koalitionsverhandlungen. Ich habe heute Nacht einen Artikel der Mittelbayerischen Zeitung gelesen zu der Bürgermeisterverteilung, wo ich an dieser Stelle, das müssen Sie natürlich nicht kommentieren, einfach sagen muss, das ist so ein quatschiger Artikel, weil das schon so weit gedacht ist und ich glaube, sich auch nicht mit dem decken wird, was am Ende rauskommt. Also, weiß ich, haben Sie den gelesen?
Ich habe ihn gelesen, ja. Ist mir vielleicht ein Stück weit Einstimmung auf das, was dann die nächsten 7, 8 Wochen noch auf uns alle zukommt. Ich meine, es ist ja schön, dass sich so viele mit der Politik beschäftigen und das sichtbar machen. Aber wie gesagt, das sind auch ungelegte Eier, das ist nicht vorhersehbar. Ja, das hängt da immer an den Kräfteverhältnissen, die dann unterm Strich im Stadtrat mit den 50 Sitzen rauskommen. Also damit beschäftige ich mich ehrlich gesagt nicht so.
Ja, aber etwas, was, glaube ich, ein bisschen weniger Glaskugel ist und schon irgendwie auch eine Perspektive, die man aufzeigen kann. Jetzt war es so, dass die Freien Wähler ja 2014 bis 2020 in einer Koalition waren, vor allem mit der SPD und den Grünen. Und jetzt 4 Jahre in dieser Stadtratsperiode mit der SPD, nach wie vor aber mit der CSU. Jetzt, wenn Sie Oberbürgermeister werden, gehe ich mal davon aus, dass Sie natürlich mit allen sprechen werden. Aber gibt es da so inhaltliche Präferenzen? Also gibt es Parteien, wo Sie sagen, das matcht eigentlich schon ganz gut mit denen inhaltlich?
Ich denke, zu vielen großen Positionen haben viele Parteien ähnliche Ansätze. Also ich denke, wichtig ist, dass man sich darauf verständigt, dass die Parteien, die sich links und rechts von der Mitte im demokratischen Spektrum bewegen, miteinander sprechfähig bleiben müssen. Also das ist das A und O. Ich denke, wir tun uns auch keinen Gefallen, wenn wir uns innerhalb dieser gerade angesprochenen Gruppe, dieser etablierten Parteien, da gegenseitig immer das Leben schwer machen und das Wasser abgraben. Also das führt eigentlich nur dazu, dass die Ränder immer stärker Zulauf erfahren. Man sieht es jetzt ja gerade, auf der Bundesebene sind wir bei über einem Drittel von Bürgerinnen und Bürgern, die bereit sind, Positionen ganz rechts außen oder links außen zu unterstützen. Ja, und das, denke ich, sollte uns ein Stück weit Sorge bereiten und gleichzeitig Auftrag sein, die Positionen selber, die man verfolgt, so klar herauszuschälen, dass die Bürger sich leicht tun, die eigenen Partei oder die einzelnen Parteiprogramme voneinander zu unterscheiden und gleichzeitig, das habe ich ja schon gesagt, eben diese roten Linien zu vermeiden, ja, dass man am Schluss eben in der Lage ist, trotzdem einen Kompromiss zu schmieden, ohne dass die einzelnen Parteien ihr Gesicht verlieren. Ja. Das ist eine ganz schwierige Sache. Ich denke, da muss man auch anderen Erfolge zugestehen, das gemeinsam als Kollegialorgan Stadtrat dann verkaufen. Es hat nicht jeder immer recht, aber es hat nicht jeder immer Unrecht. Ja. Also die Wahrheit liegt oft dazwischen. Und wenn man sich darauf verständigt, dass man den Ton im angemessenen Rahmen hält, dass diese Parteien eben, und das sind ja genügend, ja, das Angebot ist ja wirklich reichhaltig, sich trotzdem darauf verständigen, gemeinsam im Sinne der Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit, Freiheit, Wohlstand zu arbeiten, ja, dann denke ich, haben wir viel gewonnen. Unterm Strich soll es vielleicht so sein, also egal, wer dann der Stadtoberhaupt wird, aber das Ganze so einbindet, dass auch Menschen, die jetzt vielleicht dann das neue Stadtoberhaupt nicht gewählt haben, damit leben können, dass der oder diejenige jetzt da am Ruder ist. Ich denke, das wäre wichtig, ein Stück weit Entschleunigung, weniger Emotionalität. Ich denke, da tun wir aus meiner Sicht ganz gut daran, alle miteinander, dass wir ein Stück weit runterkochen und das Ganze ein Stück weit auch vielleicht entspannter sehen. Man darf nicht immer alles zu ernst sehen und sich selber auch nicht zu wichtig nehmen. Das ist zumindest da meine Meinung. Und wenn wir das schaffen, dass wir uns da auf einen ehrlichen Diskurs einlassen, ohne dem anderen da immer irgendwas zu unterstellen oder das Ganze auf die polemische, populistische Ebene ziehen, dann glaube ich, haben wir viel gewonnen. Und es wird dazu auch beitragen, dass wir perspektivisch diese vorher angesprochenen Ränder wieder kleiner bekommen.
Auf Bundesebene wird ja der Union teilweise von manchen ins Ohr geflüstert, dass doch eine konservative Koalition, und da ist dann die AfD gemeint, die richtige Entscheidung wäre. Würden Sie für sich ausschließen, dass man irgendwie sowas in Regensburg macht, also irgendwie eine Koalition mit der Union, also hier mit der CSU und der AfD?
Also, ich denke, das mit der AfD, das ist ja schon hinlänglich kommuniziert worden. Also da sehen auch wir keine Möglichkeit einer Kooperation aus den Gesichtspunkten. Ich will die jetzt alle nicht wiederholen, ja, die ja da im Raum stehen und auch hinterlegt sind. Ich denke, das ist schwierig. Da sehe ich keinen Weg. Auf der anderen Seite muss man sich aber trotzdem die Frage stellen, wie man es schafft, die Menschen, die Bürger, die bereit sind, dieser Partei ihre Stimme zu geben, davon zu begeistern, dass sie sich vielleicht rentiert, einer anderen Partei in der Mitte des demokratischen Spektrums, ob das jetzt links davon ist oder rechts davon ist, zu geben. Ich denke, das muss unser Ansporn sein. Die jetzige Strategie, die da verfolgt wird gegenüber dieser Partei, scheint ja nicht zu fruchten. Also dieses Dämonisieren bzw. in eine Ecke stellen, ja, klar abgrenzen, ja, Zusammenarbeit auszuschließen, ja, aber unterm Strich sind es ja doch mittlerweile sehr viele Bürger. Wir bewegen uns auf Bundesebene, glaube ich, bei 25%, zumindest in den Umfragen. Es sind ja gute 12, 15 Millionen Bürger, die bereit sind. Und da ist es die Aufgabe, das Angebot auszureichen, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern sich nochmal darum zu bemühen, das eigene Angebot so attraktiv wie möglich zu erläutern, klar wie möglich, transparent, in einer Sprache, die die Menschen auch verstehen und sagen, okay, gut, die bemühen sich in der Mitte drum. Es ist nicht immer alles perfekt und es macht nicht immer jeder alles richtig. Ja? Und da passieren auch mal Fehler, um das geht es nicht. Ja? Man kann einen Fehler machen, man muss ihn ausbügeln und dafür sorgen, dass er nicht nochmal passiert. Und dann denke ich, wenn man das kommuniziert, dann glaube ich, hat man auch die Unterstützung der Bürger. Man muss den Bürgern was zutrauen, man muss sich davor hüten, die Bürger da zu bevormunden. Das bringt gar nichts, da sehe ich auch keine Notwendigkeit. Die Bürger, glaube ich, können selber ganz gut entscheiden, wie sie ihr Leben fühlen wollen. Also da ein Stück weit dieses Zutrauen in die Bürger noch stärker zu kommunizieren, dann kann man ihnen auch an anderer Stelle vielleicht was abverlangen, was vielleicht auch mit persönlichen Einschnitten verbunden ist. Diese Meinung, die vertrete ich, dazu stehe ich auch. Und ich glaube, das Angebot in der politischen, demokratischen Mitte ist groß genug, dass sich da jeder was rausfischen kann. Eine hundertprozentige Deckung wird es wahrscheinlich nie geben. Aber ich denke, irgendwo da in der Mitte sollte man sich schon tummeln.
Und jetzt sind wir im Jahr 2032, es ist die nächste Stadtratsperiode vorbei. Sie sind Oberbürgermeister geworden, haben auch eine Koalition zusammenbekommen, was auch schon eine Leistung wäre aktuell in Regensburg. Was wird von dieser Stadtratsperiode bleiben? Ich meine jetzt nicht die einzelnen Spiegelstrichprojekte, das wäre unseriös, das jetzt zu sagen, aber so von der Haltung, von dem, was man als Bürger der Stadt gespürt hat. Was ändert sich in diesen 6 Jahren?
Also ich denke, dass wir es schaffen werden, die Wirtschaft bestmöglich zu unterstützen, die Verkehrs-, die Bildungsenergieinfrastruktur fit für das jetzt 21. Jahrhundert zu machen, dass wir viel im Bereich der Bildung investiert haben werden, denn die Ressource Bildung ist halt in einem rohstoffarmen Land eigentlich die einzige, die wir haben. Ich denke, die müssen wir hüten, diesen Schatz, und weiter ausbilden. Das ist ganz wichtig. Und mir auch wichtig, dass man diesen sozialen Zusammenhalt spürt. Also, dass man gerne in Drengsburg lebt, dass man stolz ist auf die Stadt, dass man sich identifizieren kann mit der Stadt und dass alle mitbekommen, dass eigentlich versucht wird, auf alle zu schauen, dass alle zusammenhelfen. Denn nur so, denke ich, wird es gehen, dass wir unsere Stadt perspektivisch weiterentwickeln und weiter in Frieden und Wohlstand und Sicherheit leben werden können. Also das ist ganz wichtig, die Weichen jetzt zu stellen, dass dann 2032 klar worden ist, okay, die Projekte, die ab 26 umgeschoben worden sind, die Großprojekte, habe ich gerade angesprochen, die Schwerpunkte, das hat sich ausbezahlt. Und jetzt können wir irgendwann wieder anfangen, die Ernte einzufahren für die Anstrengungen. Ja, vielleicht auch Einschränkungen, Abstriche, die wir in der Zeit davor machen haben müssen.
Danke für das zweite Gespräch, Herr Schien.
Gerne, Herr Roth.